Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Baller, baller, Basel. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 199. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir übersitzt Recki Reck. Vorfreudig auf den ESC im Mai, glaube ich. Und Recki, die fünfte Jahreszeit ist auch endlich vorbei.
Ja.
Der Nubbelsche ist verbrannt. Wie wir hier in Köln so schön sagen, ne?
Jo. Es war wieder schön. Es war wieder schön gewesen.
Ich weiß nicht, ich habe noch nie so wenig von Karneval mitbekommen aus Gründen jetzt in den letzten Tagen.
Ich auch überhaupt nicht.
Also ich habe manchmal, wenn ich so unterwegs war, da saß so, keine Ahnung, Obelix auf der Motorhaube und hat im Handy rumgedaddelt oder so, aber ansonsten habe ich echt nicht viel mitbekommen.
Ja, hat unser komischer oranger Mann im Weißen Haus irgendwie hat alles übertüncht. Ne? Irgendwie, ich habe auch Karneval nur so von ganz Weitem irgendwie mitbekommen.
Ja gut, ist jetzt auch nicht so, als wäre ich sonst so mittendrin.
Auch ich habe früher öfter mal gerne so mitgefeiert, weil Kölsch trinken kann ich eigentlich zu jedem Anlass.
Ich habe letzte Tage habe ich in irgendeiner so einer Fernsehkochsendung den, wie heißt der nochmal? Hannes, der Krautmacher, der ehemalige Sänger von Hönern.
Henning
Krautmacher. Henning. Da dachte ich, also wie der so von, also Henning Krautmacher ist schon so eine der Personen, die Köln sind, ne?
Ja.
Muss man mal ganz, der steht da so ein bisschen und du siehst den Dom. Du siehst ihn und riechst den Dom.
Ja, und er ist der Grund, weshalb so viele alteingesessene Kölner Männer Schnurrbart tragen.
So, und es gibt so ein paar so Hannes Süper, er. Und da dachte ich auch nochmal so, wenn man da so traditionell drin ist, und ich habe ja, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal erzählt, habe ich so einen ganz traditionellen Fädelskneipenkarneval mitgemacht. Also nicht so diesen Straßenkarneval, sondern da, wo man auch nicht hier so als Sheriff verkleidet ist, sondern traditionell. Also die verkleidet sind, dann so traditionell in irgendwelchen Trachten da oder wie
nennt man genau.
Das? Kostüme.
Ich glaube, das nennt man. Diese Vereinskostüme.
Ja. So, ich kann mir schon vorstellen, dass da so eine gewisse Faszination von ausgeht. Aber, och, nö. Na? Nö, muss nicht.
Nee. Ich brauche vor allem nicht die großen Karnevalszüge. Als ich mal in Bonn gewohnt habe, viele Jahre, da hat man mir mal so die kleinen Züge gezeigt, also so die Bonner Fädelszüge und der Godesberger Rosenmontag oder an einem Samstag oder so, die finden nicht immer alle am Rosenmontag statt und das war echt cool und danach noch schön Kneipe und alles voll und so, das ist lustig.
Ja, ist aber jetzt vorbei, Schluss.
Es ist vorbei.
Und wir blicken mit großen Blicken und großen Tönen in Richtung 200 Folgen Verkocht und Abgedreht.
Ja.
Boah. Das ist aber auch, das ist ein runder Geburtstag, sag ich dir.
Das sag ich dir. Da machen wir aber wirklich mal ein alkoholfreies Bier auf.
Zum Beispiel. Genau. oder ein Kölsch.
Ein echtes Kölsch sogar, ja.
Und hören dabei Arbor und Tinner.
Wer ist das denn?
Mit Baller. Na, unser Beitrag zum ESC.
Ich wollte gerade sagen, ich vermute, ich weiß, wovon du redest, aber das ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, also, um das kurz zu umreißen, wer es nicht mitbekommen hat. Raab hat ja diese deutsche Vorentscheidssache wieder an sich
gerissen. Ja, der hatte doch große Ambitionen. Make Germany great again.
Genau, und dann so. hatte ich doch auch schon mal erzählt, lief es dann am Ende des Tages darauf hinaus, dass 26 oder 24 oder 26 ausgewählte Solo-Künstler oder Bands dann in dieser Entscheidungssendung, ich glaube Viertelfinale, Halbfinale lief RTL, Finale lief dann jetzt letzten Freitag auf der ARD, moderiert von Barbara Schöneberger, und da hatte ich doch noch von der netten Band Feuerschwanz erzählt, so eine mittelalter Rockband. Naja, und dann war jetzt das Finale und im letzten Moment ist das Gameplay geändert worden der Sendung. Also eigentlich ist es im Finale entscheidet von den 9 übrig gebliebenen, entscheidet das Publikum.
Aha.
In letzter Sekunde wurde das Gameplay geändert, so dass die Jury, sprich Raab, wer saß da noch? Conchita Wurst,
oh Gott.
Yvonne Katterfeld und noch irgend so ein Hansel, fünf von den neun aussuchen und die fünf werden dann durchs Publikum gewählt.
Man hat also dem Publikum wieder nicht getraut.
Ja, und ich wusste ganz genau, wer rausfliegt, ne? Weil also in den Umfragen vorher war Feuerschwanz, nicht nur mit Abstand, sondern ich würde mal sagen, um mindestens drei Viertel mit den stärksten Stimmen dabei, weil die Deutschen mal wieder Mittelalter-Metal zum ESC schicken wollen. Und ich glaube, die haben gesagt, nee, lass mal nicht machen, weil dann sind wir wieder auf dem letzten Platz. Jetzt kommen wir auf den vorletzten Platz, nämlich mit dem Geschwisterduo Abo und Tinna. Mit so einem, also mit dem Titel Baller. Ich habe den jetzt auch schon mal als Albumversion gehört. Die dürfen bis Mitte März dürfen die noch ans Arrangement ran, habe ich gelesen. Das sollten die mal ganz schnell tun und die sollten ganz schnell immer live singen lernen. Der Titel ist nicht schlecht, muss man sagen. Wenn man den denn, also da muss man nochmal bei.
Was ist denn das für eine Musik?
Pop-Techno.
Okay. Ja, das machen ja viele beim ESC.
Ja, also ist eine super Abtempo-Nummer, super eingängig, auch international. Also obwohl ist ein deutscher Text, wobei der Refrain super eingängig, auch international mitsingbar ist. Nämlich Balla Balla. Also ja, ich bin mal ganz gespannt. Das könnte, also ich habe so ein paar, also die haben schon ein paar andere europäische Acts vorgestellt. Da war jetzt nicht viel Besseres bei, sagen wir mal so.
Ist ja selten wirklich Besseres dabei.
Ah, ja. Also ich bin gespannt, was da daraus wird, aber das könnte tatsächlich mal nicht der vorletzte Platz werden, wenn die da nochmal rangehen.
Was ist denn verbesserungswürdig?
Also das ist wirklich Arrangement und Gesangstalent, sagen wir mal so. Beziehungsweise die hat so, wie nennt man das, so überpaced. Wahnsinnig drüber, unerfahren auf der Bühne.
Müssen bzw. dürfen die auch tanzen dabei oder sind das reine Gesangsleute?
Nö, die machen schon Action so ein bisschen. Ja. Bruder ist Cellist. Und ich weiß nicht, ob sie das dann machen, aber sie zerkloppt dann irgendwann auch das Cello und so. Das ist schon, also macht schon, ist schon irgendwie Party.
Okay. Und dann noch auf Deutsch, das ist ja wenigstens etwas, ne? Also diese Kindergarten-Englisch-Texte, die da immer in den letzten Jahren gebracht haben.
Der erste Titel seit 2007 wäre das, oder ist das auf Deutsch?
Ja, das finde ich gut.
Ja. Und wie gesagt, und dann aber eben so, dass der international mitgröbbar ist. Ohrwurmtechnisch funktioniert.
Ja, ist doch schön.
Ich bin gespannt.
Ja.
Naja, ich werde weiter berichten.
Wie viele Bands waren denn in diesen Vorausscheidungen?
Eins.
Ja?
Also jetzt in den letzten neun. Ich habe beim Finale, das Finale war die erste Sendung, die ich jetzt fast in Gänze gesehen habe. Eine. Eine Band war dabei. Ja, sind die und Feuerschwanz.
Feuerschwanz.
Zwei. Ja. Nee, da war noch so eine andere Band, die auch unter den letzten fünf war, aber da dann im Telefonvoting den allerletzten Platz, ich glaube mit 2% oder so noch gemacht hat. Das war so ein Green Day-Abklatsch.
Okay.
Also wahrscheinlich als Live-Band gut, aber wirklich gar nicht ESC. Gar nicht.
Wir hatten das Thema ja vor geraumer Zeit mal und das ist jetzt kürzlich wieder hochgeschwappt nach irgendeiner Untersuchung, dass quasi, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber 95% aller Titel, die in den letzten Jahren veröffentlicht worden sind und auf Spotify hochgespült worden sind, waren Einzelinterpreten und keine Bands. Also die Band, wie wir sie kennen, scheint fast im Aussterben begriffen zu sein.
Genau. Aber genau, da hat man damals drüber gesprochen, aber gibt es mittlerweile Gründe dafür?
Ja, zumindest ein wichtiger Grund ist die Tatsache, dass immer mehr Leute alleine vorm Rechner sitzen und Mucke machen. Früher, also als ich 18 war oder so, da habe ich mir Mitmusiker gesucht. Heute kaufst du dir einen Laptop.
Naja, und was ich in dem Zusammenhang auch gehört habe, eine Person ist natürlich, und das, ich spreche aus Erfahrung mit Mitmusikern, und ich stelle mir jetzt vor, wenn man eine Band zu handeln hat in der Öffentlichkeit,
ja,
oder nur eine Einzelperson, ist so eine Einzelperson besser formbar, besser handelbar, ne?
Besser handelbar, günstiger.
Mhm.
Selbst auf Tour, du brauchst nicht für 6 Mann Hotelzimmer, sondern nur für einen oder vielleicht 2. Sehr praktisch alles. Nicht nur für die Band selber, sondern auch für die Labels, fürs Management und so.
Mhm.
Keine Streitigkeiten innerhalb der Band. Keine Demokratie-Scheiße, wo irgendwie 3 Wochen nichts entschieden wird und das Management händeringend auf eine Entscheidung wartet. Und
so. Ich meine, jetzt ohne Scheiß, guck dir mal so jetzt nicht die letzten 2 Jahre, sagen wir mal die letzten, was haben wir jetzt, die letzten 25 Jahre deutsche Bandgeschichte an. So Bands wie, keine Ahnung, Tokyo Hotel, Echt. Ja. So die ganzen, die alle sehr weit oben waren, aber alle auch sehr tief gefallen sind, weil die alle in Drogen, Alkohol und Streitigkeiten vor allen Dingen nämlich auseinandergeplatzt sind. Nicht zuletzt vielleicht wegen der ersten beiden Dinge, aber die sind in aller Regel, sind diese Bands getrennt worden, so wie wir das von früher aus dem Proberaum kennen, weil man sich einfach streitet, weil die anderen scheiße sind.
Ja, genau, richtig. Einen muss immer mit durchziehen, der hinkt immer ein bisschen hinterher, einer hat große Fresse, einer will nicht, dass der Chef, also dass der Sänger irgendwie auch gleichzeitig was zu sagen hat und so, das ist schwierig alles.
Ich hab kürzlich noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, den kennst du auch, der aus Mülheim damals, der ist mittlerweile auch über 60 und hat mittlerweile, spielt keine Gitarre mehr, spielt mittlerweile Bass, weil er einfach Bock drauf hat in einer Metal-Coverband, weil er einfach aus Spaß. Und wir haben letztens irgendwie was Berufliches telefoniert, dann sagte er, ja, ich hab jetzt Probe, hab sowas keinen Bock. Die streiten sich wegen irgendwelcher Cover-Arrangements. Und wo ich meinte, echt, genau einer der Gründe, warum ich keine Bandmusik mehr mache, nämlich wegen dieser Scheiße. Ja. Und das mit über 60 ist das wohl immer noch so. Und dann haben wir irgendwie 2 Wochen später telefoniert und ich habe mich erkundigt, wie es denn war. Und er ist einfach in den Proberaum gegangen und hat auf den Tisch gehauen und hat gesagt, Scheiße, haltet alle die Fresse, wir machen jetzt Musik.
Also ja, Politik. Politik.
Und diese Befindlichkeiten.
Mhm.
Wirklich, wie in der Politik.
Ja, wir können natürlich auch diese Folge 199 nicht gänzlich über die Bühne bringen, ohne den Hofnarren im Weißen Haus.
Oh, warte, da habe ich was mitgebracht.
Es war einmal in einem weit entfernten Königreich ein Prinz, der bei seinem Volk für seinen Mut und seine Güte bekannt war.
Nee, Moment mal.
Stopp.
Willkommen, meine Damen und Herren, Kinder und Erwachsene, zu einem unvergesslichen Abend im Zirkus der Wunder. Wir präsentieren den Hofnarr vom Weißen Haus.
So.
jetzt hat er seine eigene Rubrik bei uns bekommen.
Ja. Und die hat er auch wirklich verdient.
So, erzähl.
Ja. Jetzt hat er mal kurz einfach so die komplette Weltordnung, die uns seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs lieb und teuer geworden ist, mehr oder weniger, einfach so abgeschafft, demontiert.
Wieso? Weil das jetzt das kleine Schoßhündchen von Wladimir Putin ist, meinst du?
Ja, genau. Erst kürzlich die Rede von seinem Speichellecker J.D. Vance in München und jetzt die Provokation vor laufenden Kameras von dem Verteidiger der Ukraine, Präsident Zelensky, ist sowas von klein gemacht worden von J.D. Vance und Trump vor laufenden Kameras geplant, wie man hört.
War schon ein bisschen gemein, ne?
Ja.
Zwei auf einen.
Zwei auf einen, der noch nicht mal die Sprache so richtig gut spricht.
Ja, also dafür muss ich echt sagen, hat er sich dann irgendwie ja doch sogar gehalten, ne?
Ja, Ja. Es gab ja, die haben nicht immer, also die haben ja oft nur Ausschnitte gezeigt, aber ich habe mir das mal komplett angesehen. Und da war auch so ein irgendein komischer rechtsradikaler Reporter von irgendeinem Kacksender, den Trump so gerne guckt, der so ganz provokativ gefragt hat, warum Zelensky denn keinen Anzug trägt. Ob er denn überhaupt keinen Respekt vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten hätte.
Ja, man kann ja auch mit unsachlichen Themen da ein bisschen.
Kann man auch.
Ein bisschen Salz in die Wunde streuen, ist auch nicht schlecht.
Yep.
Aber als ich das gesehen habe, die beste Reaktion darauf ist ja dann sehr viral im Internet gegangen, dieses KI-generierte Video, wie Zelensky Trump in dieser Situation einfach einen auf die Fresse haut.
Ja, das war gut.
Und zwar nicht einfach so, sondern das ist genial gemacht, ne? Wie der einfach mit der linken so und der, mit der linken flachen Hand den einfach nach hinten wegklöppelt. Schon, boah, ist das gut.
Manchmal ist KI gar nicht schlecht.
Ja,
yep, also es geht quasi, also ich, wenn ich morgens wach werde, traue ich mich kaum noch aufs Handy zu gucken, weil da wieder irgendwelche Eilmeldungen kommen. Zum Glück sind die in den Vereinigten Staaten zeitlich immer 6 Stunden hinterher. Insofern ist das morgens sehr unwahrscheinlich. Aber so im Laufe des Tages kommt dann wieder der nächste Knaller.
Du musst dann jetzt künftig einfach immer diese Zirkusmelodie im Hinterkopf haben. Und während du das liest, muss die bei dir im Hinterkopf laufen. Bitte, bitte, bitte. Dann ist das alles ein bisschen witziger.
Mhm, mhm. Ja, Mann. So langsam ist das gar nicht mehr witzig.
Nee. Aber du kannst ja nichts machen. Deswegen einfach, ich finde einfach, wir sollten im Hintergrund immer Zirkusmusik
laufen. Ja, finde ich auch. Also ich finde, das sollte man aus allen Lautsprechern tönen lassen.
Boah, das ist eine super Idee, ne? Mhm. Also das ist eine der wenigen guten Sachen, die Raab in der neuen Sendung, hier, wie heißt es, du gewinnst hier nicht die Million, gemacht hat. Nämlich, der hat so eine Rubrik, wo der auf irgendwelche aktuellen News so einen Snapchat-Filter macht, wo vorne die Nase zum Pimmel wird.
Mhm.
Und der lässt dann einfach diese News laufen und dann einfach nochmal mit diesem Snapchat-Filter drüber, wo einfach dann in dem Fall Zelensky und Trump so Pimmelnasen haben, die so hin und her wackeln. Und dadurch wird einfach alles wahnsinnig witzig.
Ja, glaube ich.
Ja. Aber ich könnte die Kombination mit der Zirkusmusik, glaube ich. Ach, schön.
Könnte ich mir auch bei uns vorstellen. Sieht nur leider keiner.
Pimmelnasen?
Pimmelnasen.
Ja, nee, lass mal.
So.
Bett?
Hast du unnützes Wissen? Ich habe nämlich noch was zum Kölner Karneval, der jetzt endgültig vorbei ist.
Links rein, rechts raus, aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
Also genau, würde man die auf Kohle...
Der Suche war ich nämlich auch.
Ja?
Nach unnützem Wissen über Karneval. Ich bin mal gespannt, was du hast.
Wenn man die Kohle, die in Köln und bundesweit für Karneval und Fasching ausgegeben wird, stattdessen Zelensky schicken würde, hätte der den Krieg gewonnen. Glaube ich. Ich habe mir mal die Zahlen rausgesucht.
Sag mal die Zahl, weil ich habe eine gelesen aus, ich glaube, aus Köln und ich war erstaunt, wie wenig das doch ist.
Also ich habe jetzt eine Zahl von Köln pro Session. Sorgt der Karneval in Köln selber für einen Umsatz von 460 Millionen Euro.
Okay, ich habe was von 260 gelesen, fand das eigentlich recht wenig.
Ja, 460 Millionen, davon entfallen 165 auf Saufen und also Gastro und Übernachtung.
Mhm.
Bundesweit allerdings soll jetzt 2025, das ist die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe, der Umsatz für Karneval, also für alles vom Kostüm bis zum Reisen und Übernachtung und so, bei 2,1 Milliarde liegen.
Boah. Hä, wie geht das denn, wenn in Köln nur so ein paar Millionen sind.
Naja, okay, 460 Millionen in Köln, das ist ja schon fast eine halbe Milliarde.
Ja gut, klar, Düsseldorf, Düsseldorf-Mainz und dann bist du schon fast dabei, ne? Ja, ja, doch, ja. Klar. Hm.
Und es gibt dann noch die ganzen kleinen, also im Rheinland, die ganzen kleinen Großstädte wie, was haben wir da, Neuss und Mönchengladbach, Aachen und so weiter. Also das sind ja auch alles Karnevalshochburgen.
Ich bin immer auch relativ froh, dass die aktuellsten Zahlen, die du gefunden hast, von 2025 sind. Wäre echt merkwürdig, wenn du aktuellere Zahlen findest.
Da ist was dran.
Also, dass du das auch so hervorhebst, dass das die aktuellsten Zahlen sind, die du gefunden hast. Okay. Ist ja gut, Herr Seher. Ja, wie gesagt, ich habe die Zahl gesehen und dachte so, hat mich jetzt irgendwie nicht so vom Hocker gehauen. Aber klar, wenn man es, ja, ist schon viel. Alaaf, Gölle Alaaf.
Ja.
Weißt du, was das bedeutet?
Hat man mir schon tausendmal erklärt, ich habe es mir nie gemerkt.
Es kommt aus dem Kölschen von Alaaf, also über alles.
Mm.
Köln über alles. Sagt man da quasi.
Make Cologne great again.
Sowas. Warum jetzt Köln den eigenen Schlachthof hat, habe ich nicht rausbekommen.
Tja.
Wo es sehr viele Mythen drüber gibt, deswegen habe ich mich da nicht drauf gestürzt, weil da gibt es tatsächlich mehrere Theorien, ist über diese merkwürdige Zahl, die ja auch eigentlich so ein bisschen in Köln stationiert ist, die Zahl 11. 11.11., ja. 11.11 11 und so.
Darüber habe ich heute noch was gelesen.
Und zwar was?
Das war so ein bisschen, fand ich, ein bisschen sehr weit hergeholt. Also die 1 wird neben die 1 gestellt, Gleichheit für alle.
Jeder Jack ist gleich.
Jeder Jack ist gleich und so, aber ich weiß nicht.
Nee, da gibt es auch noch, da gibt es auch viele andere Sachen. Also das 11. Gebot quasi, das ist die über die 10 Gebote hinaus. Also da gibt es viele, viele so aus dem Mittelalter, gibt so, oder späten Mittelalter. Das gibt's ja erst seit dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, Karneval, glaube ich.
Mhm.
Sehr spätes Mittelalter. Das ist sehr wahnsinnig spätes Mittelalter. Nee, aber tatsächlich, aus der Zeit kommen da so komische Mythen mit dieser Zahl 11, die dann angeblich. Aber ich glaube, da überlegen die sich jedes Jahr neu. Also mit dieser 1 gegen 1, also das fand ich auch am unglaublichsten.
Ja, das fand ich sehr schwach irgendwie als Begründung.
Ja, nee. Ja, komm, machen wir weiter.
Der Tipp der Woche.
Jetzt kommt was total Ernstes, aber super Interessantes.
Welches Karnevalskostüm empfiehlst du für nächstes Jahr?
Der dicke Hummel. Nee, ist total warm auch.
Stimmt, da muss man natürlich auch mal dran denken. Ne?
Nee, ich empfehle eine Biene. Nein, also pass auf, andersrum. Hast du dir schon mal einen DICOM-Viewer runtergeladen?
Ein was?
Ein DICOM, D-I-C-O-M.
Nö, was ist das?
Ja, D-I-C-O-M ist ein mehr oder weniger Bilddateiformat, in dem, hast du schon mal ein CT machen lassen oder ein MRT?
Ja.
Ja, und da kriegt man dann immer so diese CD mit.
Ja.
Oder diese DVD. Ja, und da sind DICOM-Dateien drauf. Die kannst du im Prinzip nicht lesen. Aber es gibt DICOM-Viewer, also Programme, mit denen man die eigenen CT- und MRT-Daten auslesen kann. Und dann kannst du dich selbst in 3D rumdrehen und durch deinen Körper durchgehen.
Echt?
Ich hab jetzt kürzlich ein CT gemacht.
Mhm.
Ist das geil.
Ist das gut? Echt?
Ja, das ist super. Also die Programme, also man kann diese Bilder auch einzeln öffnen und das sind tatsächlich, das sieht aus wie Schwarz-Weiß-Röntgenaufnahmen.
Mhm.
Diese Software rendert allerdings aus diesen ganzen XYZ fotografierten Bildern, rechnet die ein 3D-Modell.
Ja.
Und dann kannst du anhand von so verschiedenen Filtern die Blutbahnen anzeigen lassen, die Knochen, die Haut, die Muskeln und kannst da so durch. Ich hab ein Sixpack, Alter. Unter meiner Plauze habe ich ein Sixpack. Ja. Das ist richtig sportlich. Richtig sportlich.
Sixpack im Speckmantel, genau. Ja.
Das ist richtig amtlich. Mhm. Nee, und also überhaupt, das ist, ich habe da bestimmt 2 Stunden, bin ich durch meinen Körper durch. Ich habe mir doch vor Jahren meine Rippe mal gebrochen. Mhm. Ja, kann man sehen.
Wow.
Das ist super geil. Und fast quasi in Farbe. Also die, klar rechnet die Software das da irgendwie so drauf, weil die ja weiß, aus welchem Material dann irgendwas ist. Aber Decom-Viewer muss man, also den,
ich habe irgendwo noch so eine DVD rumfliegen. Ja,
ja, das einzige Problem ist, heutzutage ist, man muss sich erstmal ein Laufwerk besorgen.
Oh, ich habe noch eins.
Ja, eben, aber das musste ich auch, ich habe auch eins, aber das war, musste ich mir erstmal wieder organisieren. Gute Idee. Also deswegen, wenn man so eine CD mal wieder in die Hand bekommt, das ist auch wieder, was ich letzte Woche meinte, mit diesem Hin- und Her-Faxen, man sitzt dann, hast du dein CD oder MRT fertig und dann sitzt du wieder im Wartezimmer und musst darauf warten, bis die CD gebrannt ist. Ich liebe die Digitalisierung in Deutschland, das ist richtig geil. Nee, deswegen, das kann ich total empfehlen. Deswegen auch Biene, weil den Vio, den ich habe, der heißt irgendwas mit B sowieso.
Ja. Kann aber man die mehr gratis runterladen? Oder?
Ja, viele muss man bezahlen, weil die haben dann so Profifunktionen für Ärzte natürlich. Aber es gibt auch so Freeware-Dinger im App Store.
Lass rein.
Ja.
Eine Reise durch den Körper.
Ja, das ist voll geil. Da hört man nicht mehr auf.
Ne, ich habe nur eine kurze Reise durch Mittelschweden anzubieten. Bin auf die ganze Netflix-Werbung reingefallen und habe mir tatsächlich, weil das zigmal angepriesen wurde, die Kurzserie Die Ore-Morde angesehen.
Mhm. Ist das auch so leicht witzig?
Nee, überhaupt nicht. Eher Schweden-Klischee-mäßig eine etwas düstere Krimiserie.
Kann man immer mal machen, finde ich.
Ja.
So Schweden-Krimis.
Im Schnee und sehr unschönes Wetter und so, also kann man gut machen.
Wie heißt die Ore?
Die Ore. Am besten ist tatsächlich, sich das auf Original Schwedisch mit deutschen Untertiteln anzusehen, denn ich finde die schwedische Sprache ja so geil. Ne?
Echt?
Die Ore.
Schwierig.
Schwierig.
Ich habe damals versucht, die, das war so hier diese deutsch-dänisch-schwedische Koproduktion, Die Brücke damals.
Ja, habe ich auch im Original gesehen, ja.
Habe ich auch versucht, im Original zu sehen, weil boah, nee.
Vor allem, es klingt alles irgendwie so germanisch, ne? Ich will nicht sagen deutsch, aber so, es ist ja, die Sprachen sind ja sehr eng verwandt mit Deutsch, aber du verstehst kein Wort.
Ja, aber Schwedisch klingt wie Deutsch nach einem Schlaganfall, finde ich.
Ja, genau. Mhm. Also Ohrenmörder.
Genau, wenn man einmal relativ fest vorne so auf die Stirn haut, ich glaube, dann ist wieder in Ordnung. Ich glaube, dann spricht man wieder normal. Ja, ich habe noch einen Fail der Woche mitgebracht.
Oh.
Oder ich weiß gar nicht, ob das so ein, vielleicht sagst du auch, ja, selbstverständlich. Taschentuchpackung. Nimm mal eine Tempopackung wegen mir.
Ja.
Wie viele Taschentücher sind da drin?
Boah, 10?
Ja. Hätte auch mal jeder gedacht, ne? Mhm. Ich guck da letztens drauf, steht da 9.
Ja, die sind dünner geworden.
Nee, da sind nur noch 9 Stück drin. Ja, also klar, die Packung ist dann auch dünner geworden. Und dann habe ich mal Kollegen Google angeschmissen. Weißt du, wie lange die uns schon das eine Taschentuch wegklauen? Seit 16 Jahren. Die haben 2009 sind die von 10 auf 9 Taschentücher runter. Muss man mal überlegen, da gibt es, wenn man danach googelt, also 2009 haben die das Taschentuch mehr oder weniger klammheimlich einfach weggelassen. Und Jahre später gibt es da Artikel drüber, weil es hat einfach niemand gemerkt.
Ja.
Weil warum? Wer guckt denn da drauf? Und in diesen 10er oder 12er Packungen, die es gibt, da steht ja die Gesamtzahl drauf. Und das haben die ganz geschickt gerechnet, indem die Gesamtanzahl der Packungen, die drin sind, so gemacht haben, dass eine gerade Zahl rauskommt.
Ja.
Also die haben, und muss man überlegen, das ist eine die haben 2009 einfach mal eine Geschäftssteigerung von 10% gemacht. Bums.
Ja. Nicht schlecht. Können wir uns nicht erlauben in unserem Geschäft.
Na, du könntest einfach ein Zehntel weniger Essen auf dem Teller tun.
Ja. Das würde aber sofort jeder merken, klar. Gibt's nicht. Ich glaube, ich würde heute Abend auch mal die Blätter Klopapier zählen. Nicht, dass sie uns da auch noch betuppt haben.
Ja, da sind wir nur, da, genau, das ist viel lockerer gewickelt bestimmt.
Ja. Der Pappkern ist größer.
Ja,
deswegen also wackelt das immer so auf der Klorolle. Ja, die bescheißen uns, wo wir dabei stehen.
Mhm. Ja, komm, dann machen wir, ziehen wir auch durch, dann machen wir direkt noch ein bisschen Musik, oder?
Ja, ne?
Ja. Was hast du, wer ist gestorben? Wen haben wir dabei?
Ja. Ich habe tatsächlich wieder einen Todesfall
zurückgeladen. Das ist unglaublich, tatsächlich doch, wie viele Musiker, wie viel an Musikern gestorben wird, ne?
Ja, stimmt. Also anscheinend ist das besonders beliebt in dieser Branche. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass die nicht so alt werden. Also keine Ahnung. Jedenfalls, also es ist kein sehr bekannter Mensch gestorben, aber es ist eine Band, die mir ein bisschen am Herzen liegt. Die aber kaum jemand kennt, obwohl die eigentlich jede Chance auf den größten Erfolg überhaupt gehabt hätten. Also gestorben ist der Gitarrist Joey Molland, der Band Badfinger.
Mhm.
Die Band, es ist eine ganz seltsame Bandgeschichte irgendwie. Die sind von Beatles entdeckt worden und unter Vertrag genommen worden. Paul McCartney hat ein paar Songs für die geschrieben, die auch alle Hits waren. Die haben zig Hits gehabt. Die haben irgendwann, eine große Plattenfirma kam dazu, Supermanagement, alles bla, alles vom Feinsten. Und nach ein paar Jahren haben die festgestellt, sie haben kein Pfennig Geld besessen, weil sie komplett über den Tisch gezogen wurden vom Management.
Von den Beatles.
Nee. Die Beatles sind ja selber auch über den Tisch gezogen worden. Nur nicht in dem Ausmaß. Also Badfinger hat anscheinend sehr viel Geld verdient, aber nie was davon gesehen.
Mhm.
Und einer der Songschreiber von denen hat sich dann irgendwann umgebracht, Mitte der 70er, weil er seine Familie nicht ernähren konnte, trotz dieser ganzen Welthits. An die sich aber kaum noch einer erinnern kann, bis auf so ein paar Sachen. Aber Day After Day war der größte Hit und den habe ich mitgebracht von 1971.
Aber jetzt mal, also kennt man das?
Außer vielleicht.
Wenn man da so sehr tief drin ist wie du in dieser ganzen Beatles-Geschichte?
Wenn man in der Geschichte drin ist, dann kennt man so ein paar Badfinger-Songs auch in der Demo-Version von Paul McCartney.
Mhm.
Come and Get It zum Beispiel, war der erste Hit von Badfinger, ich glaube noch von 69 oder so. Und es gibt eine Version von Paul McCartney, also noch von quasi, also aus der Beatles-Zeit.
Hör ich mal rein.
Hör mal rein. Diesen Song Day After Day könntest du eventuell kennen. Also der ist einer der bekannteren.
Ja, ich habe was mitgebracht von einem der legendärsten Gitarrenbauer. Mhm. Les Paul.
Ach ja.
Der hat kurz vor seinem Tod, ich weiß nicht, kennst du dieses Album Les Paul and Friends?
Nee.
Ich glaub, drei oder vier Jahre vor seinem Tod hat er so ein Album rausgebracht mit Paul McCartney, mit Sting, mit großen, großen Musikern und Künstlern. Ist tatsächlich meiner Meinung nach kein gutes Album, weil das ist so sehr konstruiert. Lass uns mal so ein All-Stars-Album machen.
Mhm.
Ist mir aber letztens auch mal in die Hände gefallen und ich habe den einen Titel mitgebracht von Les Paul, Joss Stone und Sting tatsächlich zusammen.
Oh ja.
Finde ich auf dem Album noch den besten, Love Sneaking Up on You heißt der. Finde ich wirklich noch den besten, aber insgesamt ist das ganze Album, geil, ich habe was mitgebracht, wo ich das Album nicht empfehle.
Ja, kennt man sowas.
So, aber den Titel, wenn ich da reinhöre, höre ich den Titel, weil den finde ich gut.
Ist das aus den 90ern?
Ich glaube, der ist 2009 gestorben. Ich glaube, 2005 oder so war das.
Dann ist er aber alt geworden.
Ja, über 90, glaube ich.
Über 90, ne? Ja, weil der war in den 50ern, war der ein Popstar. Mhm. Zusammen mit seiner Frau, Mary. Mary Paul? Ne, Quatsch. Wie hieß der denn wirklich? Les Paul? Und Mary irgendwas. Keine Ahnung. Die waren so ein Jazz-Duett. Und er hat immer so Jazz-Gitarre gespielt. Und der war eigentlich nicht der Erbauer dieser Gitarre, sondern der Namensgeber. Also die Firma Gibson hat für ihn immer wieder Gitarren gebaut, weil der irgendwie besonders schnell spielen wollte. Und irgendwann so dieses finale Modell wurde dann tatsächlich Les Paul genannt.
Ach, aber der hat die gar nicht selbst entworfen, oder?
Nö, der hat immer so ein bisschen dran rummodifiziert, die dann wieder zurück an die Firma Gibson gegeben und hat gesagt, mach das mal. Mhm. Und dann haben die das quasi professionell umgesetzt und hat er wieder eine neue Gitarre gekriegt und dann hat er wieder rumgebastelt. Und der hat nicht nur diese Gitarre quasi erfunden, sondern der hat das Multitrack-Recording erfunden. Der hat die erste 8-Spur-Tonbandmaschine gebaut, auf der man gleichzeitig 8 mhm. Spuren aufnehmen konnte. Und also ein Scheiß. Also der hat unheimlich viel so rumgebastelt.
Ja, geiler Typ.
Ja, geiler Typ.
Geiler Typ. Gut, aber sein letztes Album nicht so, aber trotzdem, den einen Titel fange ich mal mit drauf. Ja. Ich schleppe das schon seit Ewigkeiten mit rum und dachte, irgendwann muss ich ihn mal draufpacken.
Ja.
Passt jetzt ganz gut.
Gut so.
Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkservice des GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Sag mal, ich hätte so ein paar Fragen an den Koch seit nach langer Zeit mal wieder, endlich mal wieder mitgebracht.
Ja. Gerne.
Kommen wir zur Rubrik, weiß er es nicht oder weiß er es doch? Frag den Eifelkoch.
Ich habe mir eben im Vorfeld der Aufzeichnung schnell noch eine Frage aufgeschrieben, also im direkten Vorfeld. Deswegen sind es nämlich 4 Fragen an den Koch.
Oh.
Sag mal, Recki, wann hast du dich das letzte Mal geschnitten?
Aber eigentlich schneide ich mich extrem selten in der Küche. Obwohl man mit so vielen scharfen Sachen rumhantiert, irgendwie, wenn man eine gewisse Technik beherrscht, passiert eigentlich relativ wenig überhaupt in der Gastro. Man sollte glauben, dass viele Unfälle passieren, aber es ist gar nicht so. Aber am Wochenende habe ich an einer Hand mir direkt 2 Wunden zugezogen. Eine Fingerkuppe ist halb weg, weil ich ohne Zeit sparen wollte ich natürlich.
Klar.
Ohne Fingerschutz an einer sehr scharfen Mandoline rumhantiert habe. Und kurz danach noch, du kennst diese Aufschnittmaschinen, diese professionellen, wo so ein Schlitten hin und her bewegt wird. Und es gibt so einen großen, schweren Festhalter quasi.
Also meinst du hier so eine Brot- und Wurstschneidemaschine?
Ja, genau, oder? So eine große Wurstschneidemaschine. Und dieser Festhalter, der hat so ziemlich spitze, lange Sporen. Mhm. Aber wenn ein großes Stück auf dem Schlitten liegt, dann braucht man das Ding erstmal nicht, dann wird das hochgeklappt. Mhm. Aber wenn die Maschine zu nah an der Wand steht, dann schiebst du den Schlitten gegen die Wand und dieses Kackding kommt dir entgegen und schlägt dir voll auf die Hand. Bis auf den Knochen.
Ach, die Dornen ratschen dann so, als würdest du mit den Fingerkuppen so an der Raspel so ratsch. So.
Ja.
Oh, ja. Oh, boah, das ist aber unangenehm.
Das war. Boah,
ich weiß gerade nicht, ob ich mir lieber dann doch mit einer scharfen, mit einem scharfen Gemüsehobel die Fingerkuppe abschneiden wollen würde. Anstatt. Ich glaube, das wäre mir angenehmer.
Ja. Ja, also beides macht keinen großen Spaß. Vor allem an der gleichen Hand bist du natürlich total inaktiv dann, weil ich habe bis heute, ich kann kaum mein Bierglas heben.
Frechheit.
Aber nach ein paar Tagen ist das vorbei.
Aber sag mal, haben nicht so man sieht doch oft so, keine Ahnung, im Internet so Bilder von so Köchen, dass die meisten Verletzungen so Fettspritzer und so sind, so Fettverbrennung an Händen.
Ja.
Ist das nicht so die Hauptverbrennung, Hauptverletzung?
Sowas passiert tatsächlich öfter als irgendwas mit Messern. Also was passiert einfach? Und wenn du falsch stehst oder Pech hast, dann kriegst du eben einen Fettspritzer ab.
Du bist ja auch in der glücklichen Lage, eine Brille zu tragen in dem Fall. Ja. Mir ist letztens aus der Pfanne, ich weiß gar nicht, was es war, aber manchmal spritzt doch sowas aus der Pfanne raus.
Ja, ja.
Und da ist mir, es hat quasi nicht gespritzt, aber auf einmal hat es geknallt und dann ist mir ein Fettspritzer unters Auge, so, ich würde mal sagen, so 1 Zentimeter unters Auge, aber mit 300 km/h.
Ja.
Und ich dachte, also wie geht das? Es hat vorher nicht gespritzt und dann zielt die Scheißpfanne auf mein Auge. Ja. Also das war 1 Zentimeter vor blind.
Was auch extrem gefährlich ist, was öfter mal passiert, ist Wasser in Verbindung mit heißem Fett. Und wenn es nur ein Spritzer aus dem Nudeltopf ist, der irgendwie in die Fritteuse fliegt oder in eine Pfanne, die gerade noch glühend heiß geworden ist, super gefährlich.
Vielleicht war das sowas, dass da irgendwie was rübergespritzt ist, weil wie gesagt, eigentlich war nix.
Da musst du echt aufpassen.
So, kommen wir zu den eigentlichen Fragen. Du bist ja gerade so ein bisschen dran, eigentlich dein Konzept zu ändern.
Ja, ich arbeite ja noch dran, aber das wird...
Was noch in Arbeit ist, aber großes Thema sind ja auch immer zu so Sachen, sind ja immer Beilagen.
Ja.
Und da ist mal meine Frage, was sind so die beliebtesten Beilagen, die der Gast immer will und immer braucht oder die man immer draufpacken kann, weil die immer funktionieren? Oder ändert sich das auch von Zeit zu Zeit?
Klare Antwort, Pommes frites.
Echt?
Die klassischen Fritten. Die gehen immer. Viele Leute bestellen sogar die vorgesehenen Beilagen, die eigentlich viel besser zum Gericht passen würden, um auf Fritten.
Tatsächlich ist das hier meine Anschlussfrage nämlich gewesen, ob die Gäste auch nach Beilagen fragen, die überhaupt nicht dazu passen.
Ja, ja. Also man denkt sich manchmal, letztes Wochenende hatte ich vom Jäger frische Bratwürste vom Wildschwein. Hab eine total geile, leckere Zwiebelsoße dazu gemacht. Die hätte ich so trinken können, ich hätte die Wurst gar nicht gebraucht. Dazu musst du Kartoffelpüree haben, weil die Soße mit dem Kartoffelpüree ist genial. Aber jeder Dritte wollte Pommes dazu haben.
Ich finde, wenn man eine geile braune Soße hat, dann gelten auch keine Salz- oder Pellkartoffeln. Ne? Dann muss es ein Püree sein.
Ja.
Ja, ja, finde ich auch.
Da geht auch kein Gratin. Also ein Gratin ist super lecker, aber es passt überhaupt nicht dazu. Nee, muss schon Capri sein. Capri Matsch mit der Soße ist super geil. Aber wirklich, jeder Dritte hat am Wochenende umbestellt auf Pommes.
Boah, ja.
Und dann kannst du das nicht anrichten. Weißt du, mach mir ja Gedanken, weißt du, dann nimmst du irgendwie einen schön geformten Berg Kartoffelpüree, drapierst die Würste daran, die Soße wird lecker drum irgendwie verteilt und dann will jemand Pommes dazu haben. Da kannst du ja jetzt nicht die Würste auf die Pommes legen und die Soße drüber kellen. Nee,
vor allem diese Pommes, die dann einfach, wenn die am Tisch ankommen, schon matschig sind, wenn die in der Soße liegen.
Nee, kannst du nicht machen. Also kriegt der irgendwie einen Teller nur mit Würsten und Soße. Pommes extra und Gemüse extra.
Okay, aber ich habe mit dieser Antwort Pommes habe ich leider fast gerechnet.
Ja, es ist so. Und wenn die Gäste dann noch aus Holland kommen, dann kannst du zu allem Pommes machen.
Also ich will mich jetzt nicht ganz freisprechen, dass ich manchmal, wenn, weiß ich nicht, so ein Schnitzel oder so angeboten wird und dann sind da Bratkartoffeln oder so bei, kann es passieren, dass ich auch nach Pommes frage. Das ist aber meistens dann, wenn ich weiß, die Bratkartoffeln werden... Nix.
Ja.
Also manchmal weiß man ja, dass die, also bei den Bratkartoffeln kannst du ja schon so ein bisschen an der Küche, also am Restaurant, an der Küche absehen, was da kommt.
Ja, ja. Ja, manchmal ist die Wahl von Pommes einfach sicherer.
Genau, also aus dem Grund stehe ich da vollkommen hinter der Pommes, weil da kannst du jetzt nicht viel falsch machen. Aber wo ich da, wo war das denn? Da habe ich letztens nämlich auch gemacht. Das verstehe ich als Beilage nicht. Eine Ofenkartoffel als Beilage. Verstehe ich nicht.
Ich auch nicht. Als Kleingericht finde ich das super. Aber als Beilage
Nee, ich hatte das als irgendwo als Beilage bei. Und so eine Ofen, das kannst du ja nicht als Beilage essen, weil das hat ja, das kommt ja in mit 1000 Grad Temperaturunterschied auch auf dem Teller.
Nee, ist keine gute Beilage.
Nee, ist Beispiel Nummer 2, wo ich Pommes bestellt habe. Scheiße, ich wäre wahrscheinlich auch so einer. Nee, lass mal weg, ich nehme Wurst mit Pommes. Wenn ich die braune Soße, haben sie auch so Curry-Ketchup da? Oder Curry-Ketchup, ein bisschen Joppi-Soße vielleicht.
Damit habe ich denn, am Wochenende habe ich zum ersten Mal seit ewigen Zeiten wieder einen Komplettverriss meiner Küche bekommen.
Online oder in echt?
Online, Google. Also na, natürlich. Google, kann man sich gerne durchlesen. Also grundsätzlich erstmal, dass man nichts von dem, was die bestellt hatten, überhaupt essen konnte. Das war, wäre eine, hätten noch nie sowas vorgesetzt bekommen. Mhm. Ganz speziell bemängelt haben sie die vermeintlich belgischen Fritten, an denen aber auch wirklich nichts belgisch war. Ich konnte in meiner Antwort auf diese miese Kritik mich nicht zurückhalten, weil ich war just 2 Tage vorher in Belgien, habe diese Fritten in Belgien gekauft und habe das Frittenfett, was die Fritten zu belgischen Fritten macht, in Belgien gekauft, nämlich Rinderteig, den man in Deutschland gar nicht kriegt. Ich fahre also regelmäßig nach Belgien, um belgische Fritten auf den Tisch zu bringen.
Aber ich lass mich raten, du hast die in der Eifel, hast du die frittiert?
Ja, und ich gebe es offen zu, es ist Meersalz vom Mittelmeer.
Ja.
Das macht das alles kaputt.
Und was war an den anderen Sachen nicht essbar?
Ja, alles war trocken, die Rippen waren trocken, die Hirschfrikadellen waren trocken, dass man sie kaum essen konnte und so. Das Pulled Chicken konnte man kaum essen. Also.
Aber lass mich raten, die haben alles aufgegessen.
Ja. Die waren in Zeitdruck. Also das war eine Gruppe mit 5 Kleinkindern. 4 Erwachsene, 5 Kleinkinder, die irgendwie nicht reserviert hatten und ein bisschen aufs Essen warten mussten, was bei 5 Kleinkindern keine gute Idee ist. Und wie gesagt, die mussten ein bisschen warten, waren anscheinend schon angefressen, als das Essen kam, und dann war nichts gut genug für sie. Haben aber durchaus Vergleiche gezogen zu, also zum Beispiel die Spare Ribs, die Tiefkühl-Spare Ribs vom Lidl wären ja viel besser als meine.
Ja, so klasse.
Tiefkühlfritten vom Aldi sind auch besser als meine vermeintlich belgischen Pommes und so weiter. Und also wer solche Erfahrungen mit Tiefkühl-Convenience-Fraß vom Discounter hat, ich weiß nicht, ob der sich so ein Urteil erlauben sollte.
Also die Story kann jetzt nur in 2 Richtungen gehen. Entweder die erzählen totalen Quatsch oder du bist ein total mieser Koch.
Ja, genau.
Du schaffst es aus. Ja. Aus belgischen TK-Fritten? Nee, sind die TK oder? Nee, die sind.
Nee, ist frische, genau.
Auch das noch. Du schaffst es aus belgisch frischen Fritten mit belgischem Fett, die in die Eifel zu transportieren und die schlechter zu machen als all die TK-Fritten. Ja. Also eigentlich bist du ein Genie.
Ich bin kein schlechter Koch, sondern ein Lebensmittelvernichter.
Boah, Hut ab. Ja, so, wir schwoffen ab.
Ach ja.
Ich habe mich letztens gefragt, auch in so einer Kochsendung, wo es um Schnitte ging. Also um die Art des Schnittes von Gemüse.
Ja.
Wie sehr, habe ich mich dann gefragt, beeinflusst so ein Schnitt, ob jetzt Würfel, Julienne, Raspel, was gibt es da alles, ne? Wie sehr beeinflusst das ein Geschmack? Oder zum Beispiel, so Profiköche, ich glaube, du machst das auch, wenn du Karotten als Beilage machst, du schneidest die ja nie im Profil, sondern du schneidest die auch so leicht schräg, ne?
Ja, ja. Ähm, es kann den Geschmack durchaus beeinflussen. Als Beispiel würdest du Möhren, sagen wir, längs in Scheiben schneiden. Das macht keiner, mhm, aus offensichtlichen Gründen. Aber würdest du das tun, statt, mhm, quer längs zu schneiden, hättest du Teile ohne den süßen, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. In der Mitte hat die Möhre ja so einen,
den Strunk da.
Einen Strunk, der süß ist. Und das, mhm, was außenrum ist, ist nicht so süß. Also hättest du, okay, nicht so, mhm, süße und süßere Teile auf dem Teller.
Okay, und wenn man jetzt so sagt, ob man irgendwas in Würfelchen schneidet oder in Streifen?
Ob das so einen Riesenunterschied macht, weiß ich nicht. Das hat eher was mit dem Mundgefühl zu tun, was wiederum einen indirekten Einfluss vielleicht auf den Geschmack hat. Zum Beispiel in so klaren, kräftigen Rindersuppen, Rinderbrühen zum Beispiel, da gehören winzige Brunoise rein. Brunoise sind ganz kleine Würfel. Mhm. Die lassen sich natürlich viel besser mit der Suppe löffeln als Streifen. Mhm. Die Streifen würden oben schwimmen und die sähen irgendwie nach kurzer Zeit nicht mehr so gut aus in der Flüssigkeit. Und die Würfel, die behalten scharfe Kanten sozusagen. Mhm. Und das macht einfach einen Unterschied so im Mundgefühl.
Also ist das schon eher so ein bisschen Mundgefühl als wirklich Geschmack von dem, was hinten raus überbleibt?
Ja, ja. Die Schnitttechnik hat natürlich einen gewissen Einfluss auch auf das Garergebnis. Wenn du irgendwas so garst, dass die scharfen Schnittkanten runder werden. Nee. Ja, das zum Beispiel.
Wie so ein Spielwürfel.
Ja, wenn du Kartoffeln zum Beispiel in Gänsefett im Ofen garst, mhm, die blanchierst du vorher kurz in Wasser, damit die scharfen Schnittkanten sich so ein bisschen weicher werden und Bräune annehmen im Ofen. Weil harte Schnittkanten nehmen nicht gut Bräune an. Und wenn die schon so leicht mehlig weich sind und dann mit Fett in den Ofen gehen bei hoher Hitze, dann fangen die sehr schnell an, also knusprig zu werden, Bräune anzunehmen. Und das ist natürlich, dass das Ergebnis einfach besser.
Okay, aber das führt ja jetzt für den Hausgebrauch so ein bisschen zu weit. Ich war jetzt eher so wirklich beim Gemüse, so Möhren, Kohlrabi, so bei den Sachen. Weil es gibt so diese Standardsachen. Warum auch immer, wenn man eine Kohlrabi nicht in Pommes schneidet, dann ist man falsch abgebogen im Leben.
Das ist, glaube ich, Tradition. Also ich kenne das, ne? Von Oma so und von Mutter so und ich mache das selber auch so. Ich glaube, ein Würfel würde genauso schmecken, aber wir wollen das nicht glauben.
Nee, also ist mir, weil ich habe letztens so einen Möhren-Kohlrabi Mischgemüse, mhm, so gedünstet gemacht und dachte, wieso denn jetzt eigentlich hier so ein totales Chaos in dem, ja. Also warum denn hier die Scheiben, da die Würfel, warum?
Ich habe es mal anders versucht, ich habe Kohlrabi mal in Scheiben gegart, aber es hat mir nicht gefallen, ich will nicht behaupten, dass es anders geschmeckt hat, aber es hat mir nicht gefallen.
Ja gut, halt mal fest, eigentlich ist das so ein bisschen so, wie es am besten mit der Gabel und dem Messer funktioniert.
Ja. Das ist mit der wichtigste Grund.
Gut. So, jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem Thema. Jetzt mache ich ein Thema auf. Ich versuche ja auch, wenn ich sie so Abschnitte habe. Ich fange jetzt übrigens an, tatsächlich, wenn ich so Gemüseabschnitte habe. Und so, ich sammle die jetzt immer, pack die in eine Brottüte, friere die ein. Ne? Ich habe meine ganze untere Schublade im Eisfach ist jetzt schon voll mit
Müll.
Mit Biomüll. Nee, weil ich habe letztens, als ich hier gekörnte Brühe selbst gemacht habe, war auch so viel über und dann habe ich mir schnell noch eine Gemüsebrühe beigezogen. Mhm. Und würde gerne demnächst auch mal, auch auf Vorrat, kann man ja schön wegvakuumieren und einfrieren, so eine Fleischbrühe-Soße auch machen. Ja. Und dann bin ich über so Begriffe gestoßen und jetzt muss mir mal ein bisschen helfen. Jus Demi Glace Bratensoße. Und. Was ist was? Fangen wir mal beim Fond an. Ein Fond ist ja erstmal ausgekochtes.
Ja.
Irgendwas in Wasser.
Was auch immer, genau. Also, das, also Brühe und Fond ist wahrscheinlich das Gleiche.
Mhm.
Eine Jus ist in der Regel eine Pfannensoße. Also eigentlich ist das als Pfannensoße definiert, wird aber auch oft falsch benutzt. Jus ist eigentlich das französische Wort für Saft.
Mhm.
Und wenn du irgendwas Kurzgebratenes in der Pfanne anbrätst, dann bleibt unten so, immer so ein bisschen Ansatz, den man übrigens auch Fond nennt, oder zumindest in Frankreich oder in der Küchensprache. Das löscht man dann vielleicht mit ein bisschen Wein ab, lässt den Wein einreduzieren, schmeißt dann ein bisschen kalte Butter rein und dann hast du quasi so eine Art Schnellsoße für dein kurzgebratenes Stück Fleisch.
Also unten auf, mit dem Zeug, was in der Pfanne hängen bleibt, wenn man das genau. gar gut eigentlich rausgenommen hat.
Ja. Mhm. Und das ist eigentlich die klassische Jus.
Mhm.
Das wird oft falsch benutzt für, sagen wir mal, Demiglas. Eine Glas, das deutsche Wort Glasur kommt da, ja.
Mhm.
Das ist, wenn man aus Knochen, Wurzelgemüse und Fond und was noch dazu gehört, ist zum Beispiel ein bisschen Tomatenmark und so weiter. Du ziehst daraus eine Soße.
Aber eben nicht mit Wasser, sondern als Flüssigkeit kommt schon vorne rein.
Das ist die klassische Küche. Ich mache das aber immer mit Wasser, wenn ich keinen Fond habe, weil das funktioniert letztendlich genauso.
Mhm.
Du brauchst nur ein bisschen länger dafür. Aber du kannst, so kleine Küchen haben heutzutage nicht eimerweise Fond irgendwo rumstehen. Deswegen koche ich meistens die Soße direkt ohne den Umweg über den Fond.
Mhm.
Dann hast du, wenn du so einen riesigen Kessel aufsetzt mit Knochen und dem ganzen Scheiß drin, kochst den stundenlang aus, dann seist du den ab, hast also quasi die reine Soße übrig, die aber noch relativ langweilig ist und ein bisschen wässrig und so. Und wenn du die immer weiter einreduzierst, erreichst du irgendwann den Status Demiglas.
Mhm, okay.
Ich kürze das jetzt auch ein bisschen ab, weil in der klassischen französischen Küche ist das noch komplizierter. Und aus dieser Demiglas wird dann irgendwann die Glas. Das ist dann wirklich eine sehr, sehr hochkonzentrierte, dicke Soße.
Die Glas kommt hinterm Demiglas.
Ja.
Okay.
Demi heißt halb. Also ist eine halb glasierte Soße und am Ende ist dann die vollglasierte Soße sozusagen. aber da reden wir weg, das kann eigentlich keiner mehr bezahlen. Wir reden hier von, keine Ahnung, 50 Liter, die auf 200 Milliliter reduziert werden.
Boah, okay.
Das ist so ein bisschen wie, du kannst dann nicht mehr eine Kelle über dein Fleisch kippen davon, sondern da kannst du nur noch so ein, was bei mittelmäßigen Italienern immer gerne mit dieser
Balsamico-Reduktion
gemacht wird. Die heißt ja auch Balsamico-Glas. Sieht genauso aus, schmeckt nur ziemlich ekelhaft.
Okay, aber
das kannst du gerade noch mit so einer hochkonzentrierten Soße machen.
Aber das machst du ja nicht. Das heißt, bei dir bleibt, du bist ja dann noch auch vorm Demiglas-Status wahrscheinlich.
Ja, also ich reduziere schon ziemlich stark. Und ich dick die Sache aber schon in diesem Status, wo die Knochen in den Topf kommen und das Tomatenmark, gebe ich ein bisschen Mehl dazu. Das heißt, das Mehl fällt erst nicht auf in diesen 60 Litern oder so, aber je mehr das reduziert wird, desto mehr merkst du dann die Bindung in der Soße.
Mhm.
Also ich kürze das ein bisschen ab.
Und es wird schon alles vorher angebraten.
Angeröstet, genau. Ich mache das im Ofen. Sonst kriegst du die Farbe gar nicht hin.
Mhm.
Genau, also das wird dann alles angeröstet im Ofen, geht in den riesigen Topf, dann kommt Tomatenmark rein, das wird noch ein bisschen mit angeröstet, dann kommen da in meinen riesigen Topf kommen erstmal 3 Liter Rotwein rein, die reduziert werden und dann manchmal habe ich ein bisschen Hühnerfond noch übrig oder so, der kommt da rein und Abschnitte, die wir im Laufe des Tages oder so gesammelt haben, kommen da rein und dann wird es mit kaltem Wasser aufgefüllt und dann wird das mindestens 2 Tage erstmal ganz sachte gekocht.
Gut, das ist natürlich jetzt sehr kompliziert für zu Hause.
Ja, ja. Man kann das dann, im Prinzip zu Hause schon machen.
Ich würde sagen, ich bleibe mal bei so einer Tschü vielleicht erstmal.
Ja.
Ja. Nee, aber man muss ja jetzt auch nicht so einen 50-Liter-Topf nehmen. Man kann ja auch einfach einen Topf nehmen.
Du kannst natürlich einen Topf nehmen. Du brauchst ja auch nicht solche Mengen. Also ich habe dann am Ende vielleicht noch 2 Liter übrig oder so von diesem Riesentopf.
Was aber auch echt nicht viel ist, ne?
Ja, es tut mir auch immer im Herzen weh. Und dann hast du hin und wieder Gäste, die große Soßenfans sind und fragen, ob sie noch ein bisschen Soße haben können. Und du denkst dann, boah, dafür müsste ich dir jetzt 5 Euro abnehmen. Machst du natürlich nicht.
Und die kippen die dann über ihre Pommes nämlich.
Ja, ja, ja. Genau.
Ach, wie schade. Ich kann es verstehen.
Wieder nahmen wir ihn ran. 3 Fragen.
Falsch. Falsch.
Das waren die Antworten vom Eifelkoch. Und wie immer, er wusste es doch.
Jetzt habe ich mich schon wieder... Ich drücke da immer die falsche Taste.
Hast du die denn nicht beschriftet?
Die sind farbig, aber ja, die, ja. Die haben einfach die gleiche Farbe da oben. Ich könnte die einfach anders befarbigen. Ja. Naja, mache ich vielleicht mal.
Eines Tages.
So, guck mal, dann sind wir jetzt, haben wir doch quasi eine Punktlandung am Ende gemacht.
Ja.
Um dann jetzt kurz noch zu überlegen, wie wir denn die 200. Folge feiern.
Ja, mit viel Alkohol.
Ja, das weiß ich noch nicht. Also das weiß ich nicht.
Wir lassen die Puppen tanzen.
Also wir können ja vielleicht nochmal uns links und rechts umschauen, ob uns noch Fragen von außerhalb erreichen.
Ja, ja, immer gerne. Immer
zur, gerne. Man kann ja schon fast sagen, zur Geschichte von Verkocht und Abgedreht. Wir sind ja auch schon, wenn man in die Anfänge geht, kann man fast schon von Geschichtsunterricht sprechen.
Ja, durchaus. Also, ja.
Ich habe mir letzte Tage, als ich mir ein paar Fragen für den Koch notiert habe, dachte ich mir, Moment mal, irgendwie dünkelt es mir. Und ich habe ja zum Glück fast alle meine Podcast-Aufzeichnungen in einem Textverarbeitungsprogramm gemacht und nicht per handschriftlich. Mhm. Und da habe ich in dem Ordner einfach Volltextsuche nach dem Begriff gemacht. Und Tatsache, in Folge, keine Ahnung, 37 oder so, hatten wir das Thema schon mal. Also das grenzt an Geschichtsunterricht.
Ja. Und wir haben schon so viele Folgen abgehandelt, dass wir hin und wieder auch mal Themen wiederholen können und es fällt keinem auf.
Nee, auch das, auch das.
Ja. Für die jüngeren Hörer, die im Laufe der Jahre dazugekommen sind.
Ich würde gerne mal wissen, also weil wir haben ja bestimmt auch schon einige Leute großgezogen.
Ja, es sind sicher auch schon welche verstorben.
Nee, das sind bestimmt auch schon Leute erwachsen geworden,
ja.
die sagen wir mal so, die in ihrer Jugend angefangen haben, Verkocht und Abgedreht zu hören und mittlerweile auch einen Führerschein haben.
Ganz sicher.
So. So, vielleicht auch.
Menschen, die mit uns alt geworden sind.
So. Mit uns. Mhm. Gut, in diesem Sinne freue ich mich wahnsinnig auf nächste Woche. Ich guck mal, mir fallen bestimmt ein paar Sachen ein, die geschichtsträchtig sind.
Ja, ja. Was alles schon so passiert ist im Laufe von 200 Folgen.
Ach, einiges. Wir setzen auf jeden Fall die Pappnase auf, eine Woche verspätet.
Ja, ich ziehe sie mir auch jetzt wieder ab.
Gut, dann schlafe ich jetzt schon mal ein bisschen vor für nächste Woche, zur großen Sause und mach's einfach total schnell, hört uns überall. ist eigentlich total bescheuert, den Leuten zu sagen, hört uns überall, wo es Podcasts gibt, aber liked uns überall, drückt überall die Klingel und folgt uns und abonniert diesen Podcast, immer sehr wichtig auch. Und genau mit diesen Worten gehe ich jetzt hier raus, sag winke, winke, die letzten Worte gehen an Recki Reck, tschüss, bis nächste Woche, ich danke fürs Zuhören, auf Wiedersehen.
Ich sag auch nochmal, wie ein richtiger Influencer, hit the Subscribe-Button. Vielen Dank, madet Jod und schwenkt de Hot.